Dankeschön für die Einladung. Ich bin begeistert, dass so viele gekommen sind, trotz des heißen Wetters. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und war auch selber versucht, eher in den See zu gehen. Deshalb freue ich mich umso mehr. Ich werde jetzt, ist schon gesagt worden, ungefähr 45 Minuten reden und hoffe, dass danach viel Zeit und Energie für Diskussion da ist. Falls es konkrete Verständnisfragen gibt, könnt ihr euch aber auch melden und intervenieren und dann würde ich sofort darauf eingehen. Aber größere Fragen besser am Ende, weil ich denke, den Vortrag so aufgebaut habe, dass ich hoffentlich vielleicht dann im Laufe des Vortrags auch noch einige Fragen, die aufkommen, beantworten werde. Also der Aufbau sieht so aus, ich möchte zuerst den geschichtlichen und politischen Hintergrund skizzieren, der zum Entstehen von Queer beigetragen hat. Und danach möchte ich die Entwicklung von Queer-Politik für die USA darstellen. Anschließend gehe ich dann darauf ein, wie Queer in der Bundesrepublik aufgenommen worden ist und welche Vorbehalte und Kritik es gegeben hat. Ich steige also bewusst mit einer Geschichte der Kämpfe ein, um deutlich zu machen, was in der Theoriebildung, die darauf reagiert, auf dem Spiel steht. Anschließend werde ich die Grundzüge von Queer-Theorie vorstellen und dabei Judith Butler besonders berücksichtigen. Und zum Schluss gehe ich auf Tove Soylands kritische Einwände ein, die queerer Politik und Theorie eine ideologische Nähe zum neoliberalen Kapitalismus vorwerfen und die beanstanden, dass dekonstruktive Ansätze den Feminismus entwaffnet hätten. Die Entstehungsbedingungen von Queer liegen in den USA der späten 1980er Jahre. Die genaue Erzählung des Ursprungs von Queer ist umstritten, weil damit strategische Interessen verbunden sind. Das wird bei meiner Darstellung natürlich auch nicht anders sein. Die Ursachen waren nämlich sehr vielfältig. Die Schwulen-, Lesben- und Frauenbewegung hatten separatistische Politiken mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung verfolgt. Die damit verbundene Herstellung von politischen und sozialen Räumen mit strengen Identitätsgrenzen hatte die Entstehung von homogenen und nach außen abgeschotteten Inseln unterstützt. Im kapitalistischen Verwertungsprozess hatte die sogenannte Pink Economy, also das schwule und zum Teil auch lesbische Kapital, ein eigenständiges Marktsegment geschaffen. Die fortschreitende Institutionalisierung und Professionalisierung von Lesben-, Schwulen- und Frauenbewegungen führte außerdem dazu, dass die neu entstandenen Funktionäre und Funktionärinnen eine typische Lobbypolitik verfolgten. Zum Beispiel bemühten sich schwule Aktivisten, Schwule und Lesben als eine Art ethnische Identität darzustellen und damit in die US-amerikanische Verteilungspolitik zu integrieren. All das förderte eine homogenisierte Darstellung nicht-heterosexueller Lebensformen, die stillschweigend ihre weißen, mittelständischen, männlichen und nicht-transsexuellen Vertreter zur Norm machte. Die lesbisch-feministische Szene formulierte ihrerseits einen sexuellen Verhaltenskodex, der von vielen Frauen als beengend und normativ erlebt wurde, weil er vieles abwertete und ausschloss. Die Auseinandersetzungen drehten sich vor allem um Pornografie, Bisexualität, Promiskuität, Penetration und Sadomasochismus. Sie wurden so heftig geführt, dass sie als Lesbian Sex Wars bezeichnet wurden. Folie bitte. Hier ist nämlich sind zwei Bücher, die sich damit befassen. Und das eine ist von Arlene Stein, das andere ist von Lisa Duggan und Nan Hunter, die beide Darstellungen dieser Auseinandersetzungen geschrieben haben. Aufgrund dieser Entwicklungen fühlten sich viele Lesben und Schwule nicht mehr in diesen Bewegungen repräsentiert. Ein weiterer Beweggrund für die Entstehung von Queerpolitik waren die Folgen von AIDS, die zu einer gesellschaftlichen Krisensituation führten. AIDS führte zu einem Wiedererstarken homophober Einstellungen, unter dem Schwule wie Lesben gleichermaßen zu leiden hatten. Die Reagan-Administration ließ die Erkrankten und Infizierten völlig allein. Viele rutschten unter die Armutsgrenze. Nicht-weiße Menschen, die wegen der rassistischen Geschichte und Gegenwart der USA überdurchschnittlich oft zu den ärmeren Schichten gehören, waren dadurch besonders betroffen. Durch das offizielle Selbstbild der lesbischen und schwulen Communities wurde die Gruppe der HIV-Infizierten oder durch HIV besonders Gefährdeten ebenso wenig repräsentiert. Plötzlich saßen aber alle im selben Boot. Reiche, weiße Mittelstandsschwule, lesbische Latzhosenfeministinnen, Stricher, Huren, Fixer und Fixerinnen, Arme, Nicht-Weiße und auch Familienväter, die in Parks und Klappen anonym sexuellen Kontakten mit anderen Männern nachgingen. Das Virus machte keinen Unterschied, ob jemand out and proud oder ob er versteckt lebte, ob jemand ein politisches Identitätsbewusstsein besaß oder nicht. Vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Krisen und Konflikte entwickelte sich eine aggressive Politik der Wut. Queer-Politik versuchte, die randständigen Positionen der Identitätspolitik ins Zentrum zu rücken. Queer entwarf eine neue Form der Bündnispolitik von sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Außenseitern und Außenseiterinnen. Dabei sollte jedoch ebenfalls auf Marginalisierungen innerhalb der eigenen Szene hingewiesen werden. So kritisierten schwule Lesben und Feministinnen of Color, wie zum Beispiel Cherie Moraga und Gloria Anfaldúa, wechselseitige rassistische und homophobe Ausschlüsse und Mehrfachdiskriminierungen. Die Bezeichnung queer wurde gewählt, weil dieses Schimpfwort im Englischen all diejenigen meint, die nicht in die Wertvorstellungen der Moral Majority passen. Die Selbstbezeichnung als queer hatte, ähnlich wie die politische Verwendung der Wörter Schwuler, Tunte, Lesbe, Schlampe, Krüppel, Kanacke oder Irrer, einen provokanten, kämpferischen Charakter. Es verstörte das Publikum, wenn sich die Diffamierten selbst so nannten. Es nahm andererseits aber der Verletzung damit auch die Schärfe und kehrte den Spieß um in die Richtung, aus der die Verletzung kam. Zugleich galt diese Selbstbezeichnung als stolze Wertschätzung und Behauptung einer Differenz zur Mehrheitsgesellschaft. Sie erteilte solchen Politikansätzen eine Absage, die nicht-heterosexuelle Lebensweisen als Normvariante in die Mehrheitsgesellschaft integrieren und an deren Norm assimilieren wollten. Auf der New Yorker Gay Pride Parade von 1990 kursierte ein Flugblatt, das diese neue Wortwahl begründete. Nächste Folie. Deshalb haben ich, hier steht es auf Englisch, ich lese es in der deutschen Übersetzung. Deshalb haben wir beschlossen, uns queer zu nennen. Wenn wir queer verwenden, ist das eine Möglichkeit, uns daran zu erinnern, wie wir vom Rest der Welt wahrgenommen werden. Es ist eine Möglichkeit, uns zu vergewissern, dass wir keine geistreichen und charmanten Leute sein müssen, die ein unaufdringliches und randständiges Leben in der Heterowelt führen. Da in den USA die heterosexuelle Kleinfamilie als die Keimzelle der Nation gilt, die deren Reproduktion und Reinheit sichert, gab sich eine aktivistische Neugründung 1990 den Namen Queer Nation als bewusste Provokation dieses Nationenbegriffs. Queer Nation verbreitete sich in kürzester Zeit in allen größeren Städten der USA. Die Organisation bevorzugte als Instrument der Politik schrilles Auftreten und theatralische Performances, wie öffentliches Küssen, die sogenannten Kiss-Ins oder symbolisches Sterben, Die-Ins, an stark frequentierten Orten. 1992 entstanden die Lesbian Avengers, auf Deutsch die lesbischen Rächerinnen, die ähnlich öffentlichkeitswirksame Auftritte machten. Zum Beispiel demonstrierten sie vor Schulen gegen das Totschweigen von Homosexualität in Lehrplänen und fragten die Schulkinder, was sie denn im Unterricht über Lesben gelernt hätten. Bereits 1987 war ACT UP gegründet worden, das mit spektakulären und medienwirksamen Aktionen auf die Situation der Menschen mit HIV und AIDS aufmerksam machte. Beispielsweise stürmten Aktivistinnen den Nachrichtensender NTV oder besetzten die New Yorker Börse, wo sie ein Transparent entrollten, das die Verwertung des Schicksals von HIV-Positiven durch die Pharmakonzerne angriff. Das ist ein Foto von dieser Aktion. Daneben leistete ACT UP Pionierarbeit auf dem Gebiet der Prävention. Um die Präventionsbotschaft von Safer Sex zu vermitteln, mussten die bisherigen Identitätsvorstellungen in Frage gestellt werden. Und es musste ausführlich und unverblümt über vielfältige, oft stark tabuisierte Sexualpraktiken gesprochen werden. Schließlich mussten auch nicht-eheliche soziale Bindungen gegen eine Gesellschaft verteidigt werden, die die Trauer und die Rechte der Angehörigen nicht anerkannte. Im Umfeld von Queer Politics, aber auch in der Abgrenzung dazu, sind dann im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte weitere Initiativen und Bewegungen entstanden. Transsexuelle und Transgender-Menschen haben sich in eigenen Gruppen organisiert, wie zum Beispiel dem Transsexual Menace, unter anderem, weil sie das Etikett Queer zu sehr von Schwulen und Lesben geprägt sahen. Das ist ein Plakat für einen Dokumentarfilm von Rosa von Braunheim über genau diese Gruppe Transsexual Menace. Transgender ist ähnlich wie Queer ein Sammelbegriff für alle Abweichungen von der zweigeschlechtlichen Normalität. Insbesondere bezeichnen sich damit Personen, die eine andere als die ihnen bei der Geburt zugewiesene Geschlechtsidentität leben, sich aber nicht einer operativen Angleichung an ein eindeutig männliches oder weibliches Geschlecht unterziehen wollen. Zu diesem Transgender-Spektrum gehört auch ein Kreis von Personen, die sich als genderqueer bezeichnen, weil sie sich nicht in der geltenden zweigeschlechtlichen Ordnung wiederfinden können oder wollen und deshalb in Anspruch nehmen, weder Frau noch Mann oder beides zugleich oder auch abwechselnd zu sein. Manchmal verändern sie ihren Körper dabei operativ oder hormonell, allerdings nicht so, dass er an ein eindeutig männliches oder weibliches Körperideal angeglichen wird. Neben der Transbewegung gehört in das queerpolitische Spektrum auch das Engagement intersexueller Aktivistinnen. Das sind Personen, die sowohl männlich als auch weiblich definierte Körpermerkmale aufweisen und deshalb umgangssprachlich, aber abwertend oft als Zwitter bezeichnet werden. Intersexen kommen mit geschlechtlich mehrdeutigen Körpern auf die Welt, werden dann aber ärztlich und meistens auch ohne Erfolg einem männlichen oder weiblichen Körperideal zwangsweise angeglichen. Und dieses eine Foto dokumentiert eine Aktion einer intersexuellen politischen Gruppe, die Hermaphrodites with Attitude sich nennt. Hermaphrodit ist ein anderer Begriff, der im Zusammenhang mit Intersexualität verwendet wurde. Ist eher ein klassischer, traditioneller Begriff. Die politischen Stoßrichtungen dieser verschiedenen Kämpfe überkreuzen sich an vielen Punkten. Sie führen aber auch zu kontroversen Einschätzungen oder auch zu anderen Prioritätensetzungen. Auf der einen Seite hat sich die Verwendung des Queer-Begriffs in der Zwischenzeit sehr stark vervielfältigt und dabei teilweise von den ursprünglichen Intentionen entfernt. Auf der anderen Seite gibt es außer in den USA auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch in anderen europäischen Staaten zahlreiche Aktivistinnen, die den Begriff Queer für sich in Anspruch nehmen. Von 1997 bis 1910 fand zum Beispiel in wechselnden Metropolen westlicher Länder die Queerruption statt. Zunächst in London, dann San Francisco, New York, inzwischen auch in Berlin, Amsterdam, Sydney, Barcelona, Tel Aviv, Vancouver und zuletzt 2010 in Manchester. Diese Veranstaltung verstand sich in erster Linie als ein selbstbestimmter Freiraum, an dem Utopien von Herrschaftslosigkeit und geschlechtlicher wie sexueller Autonomie jenseits hierarchischer und normativer Zwänge erarbeitet und erprobt werden können. Allerdings wurden diese Experimente dabei zugleich in einen breiteren gesellschaftspolitischen Kontext gestellt. Und auch in Osteuropa haben sich vor dem Hintergrund stark homophob, antifeministisch und traditionalistisch geprägter Gesellschaften Widerstandsformen gebildet, die sich positiv auf Queer Politics beziehen. Zum Beispiel in Polen, Kroatien oder Serbien. Auf transnationaler europäischer Ebene agiert seit ein paar Jahren die Gruppe Suspect, eine Gruppe von, bezeichnen Sie sich selber, Queer- und Transmigrantinnen, schwarzen Leuten, People of Color und Verbündeten. Im Nahen Osten gibt es mit Black Laundry oder auf Hebräisch Kvisa Shchora ebenfalls eine sich als queer verstehende, gemischte israelisch-palästinensische Gruppe von Friedensaktivistinnen. In der Bundesrepublik war das Echo auf Queer zunächst verhalten. Mehr als in den englischsprachigen Ländern hat Queer hierzulande den schlechten Ruf des akademischen, abgehobenen und weltfremden, das sich nicht in Praxis umsetzen lässt. Ein weiterer Grund, dass Queerpolitik in Deutschland nicht auf ebenso fruchtbaren Boden fiel wie in den USA, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die politische Situation eine andere war. Die Schwulen- und Lesbenbewegungen blicken hier auf andere Geschichten zurück. Das Sozialstaatssystem und eine moderne Präventionspolitik, die auf Information und Eigenverantwortung setzte, haben die Folgen von der AIDS-Krise abgedämpft. Das war allerdings auch der Erfolg des Einsatzes der zahlreichen aktivistischen Initiativen, die solidarische Netzwerke für Infizierte und Kranke aufbauten, die Präventionsarbeit leisteten und zur Unterstützung staatliche Gelder erstritten. Außerdem war beim Wiedererstarken nationalistischer Diskurse in Deutschland nicht so sehr das Phantasma sexueller Reinheit, sondern das Phantasma völkischer und kultureller Reinheit wirksam und führte so anstelle von Homophoben zu fremdenfeindlichen und rassistischen Kampagnen. Deshalb hatten die im Vereinigten Deutschland unter dem Label Queer gegründeten Gruppen zunächst vor allem eine antifaschistische und antirassistische Ausrichtung. In den 90er und Nullerjahren haben sich in den alten und neuen Bundesländern dann aber sehr viele Gruppen, Medien, Organisationen und Veranstaltungen das Label Queer zugelegt. Nächste Folie bitte. Das ist so ein Potpourri von verschiedenen Queer-Gruppen in Parteien, Partys, das hiesige Stadtmagazin Siegessäule, das sich seit einiger Zeit auch Queer betitelt. Wenn Queer also als Begriffsimport hierzulande verwendet wird, meint es allerdings meistens nur dasselbe wie schwul-lesbisch. Bloß, dass Queer vielleicht interessanter und moderner klingt und nicht gleich verrät, was sich Unanständiges dahinter verbirgt. Daneben gibt und gab es aber auch von Anfang an politische Aneignungen von Queer, die bewusst über diesen kleinsten gemeinsamen Nenner von lesbisch-schwul hinausgehen. Das beweisen die Kämpfe um eine Anerkennung von trans- und intersexuellen Lebensweisen zum Beispiel. 1998 protestierte ein breites Bündnis von Menschen anlässlich eines kinderärztlichen Kongresses in Berlin gegen den medizinischen Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit und die Genitalverstümmelung intersexueller Kinder. Oder 2012 wehrte sich ein Bündnis mit dem Namen Stop Transpathologisierung erfolgreich gegen die Zwangspsychiatrisierung des transidenten 11-jährigen Kindes Alex durch das Berliner Jugendamt. Inzwischen kann man eine zaghafte Öffnung der Politik, der Medizin, der Psychologie gegenüber queeren Kritikpunkten beobachten. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das Transsexuellengesetz wiederholt für verfassungswidrig erklärt. Und im Anschluss an das Votum der Ethikkommission zu Intersexualität gibt es seit dem 01.11.2013 im Personenstandsgesetz jetzt die Möglichkeit, auf den Geschlechtseintrag eines Neugeborenen zu verzichten. Auch Institutionen wie das Schwule Museum hier in Berlin haben sich gegenüber queeren Themen geöffnet. Das kann man auch an der aktuellen Ausstellung im Deutschen Historischen Museum und im Schwulen Museum sehen. Diese Auseinandersetzungen sind aber natürlich noch lange nicht zu Ende geführt. Denn darüber hinaus verursachen rassistische Ausschlüsse und weiße Dominanz in der Queer-Community immer wieder Konflikte. Die Verschärfung rassistischer und militaristischer Politiken seit dem 11. September 2001 hat diese Konflikte insofern neu angeordnet, als jetzt Schwule, Lesben und Feministinnen dazu gezwungen werden sollen, zusammen mit der Anerkennung sexueller und geschlechtlicher Menschenrechte, Krieg, Neoliberalismus und Islamfeindschaft zu kooptieren. Jaspier Puar hat diese Form der Kooptierung als Homonationalismus bezeichnet. Darüber würden rassistische und nationalistische Feindbilder von den unterentwickelten und intoleranten anderen mobilisiert. Um auf diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen, hat Judith Butler ihren Kultstatus in der deutschen Queer-Community ausgenutzt und 2011 den ihr von Renate Künast und der Organisation des Berliner CSD angebotenen Zivilcouragepreis abgelehnt. Im selben Kontext wird auch der Begriff des Pinkwashing verwendet. Damit werden staatliche Politiken der Selbstdarstellung kritisiert, die mit dem Verweis auf die relativ gesicherte Lage von Homosexuellen von anderen staatlich verantworteten Missständen ablenken wollen. Dazu hier ein Plakat einer Veranstaltung im Südblock. Seit den 90er Jahren hat die Entpolitisierung und Kommerzialisierung der CSD-Demonstration und ihre Nationalisierung in den Nullerjahren zu Gegenbewegungen geführt, die ebenfalls queerpolitisch inspiriert sind. In Berlin, Köln und Hamburg gibt es auf den großen Paraden alternative Blöcke, die eine Repolitisierung einklagen und strategische Alternativen zur dort propagierten lobbyistischen und integrationistischen Agenda anbieten. Daneben finden eigene Alternativveranstaltungen statt, wie der Transgeniale oder Kreuzberger CSD in Berlin seit 1997. Dazu die nächste Folie mit einem Foto von einem der transgenialen CSDs. Das Demokonzept Pink Silver, das sich auch queerpolitisch versteht, versucht darüber hinaus, queerpolitische Aktionsformen und Inhalte auf linke Demonstrationen zu tragen und antipatriarchale Militanz zu erproben, wie zum Beispiel auf dem Queerem Camp gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm 2007. Auch dazu noch ein Foto in der nächsten Folie. Das ist jetzt nicht in Heiligendamm, das ist eine Aktion in Freiburg, aber auch von einer Pink-Silver-Gruppe, wo man zum einen sehr schön die konfrontative Strategie sieht, aber auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie diese Konfrontation mit anderen als mit traditionellen Formen der Militanz gesucht wird. In das queerpolitische Spektrum gehören außerdem die zahlreichen subkulturellen Initiativen, die nach Freiräumen jenseits des Zwangs zur Zweigeschlechtlichkeit suchen. Die queerfeministischen Tage oder das Ladyfest, das seit Jahren in verschiedenen europäischen Städten stattfindet und sich zunehmend als queerfeministisch versteht. Oder die zahlreichen Dragpartys und Festivals wie das Berliner Wickstöckel. Dazu die nächste Folie mit einem Plakat zu einem dieser Wickstöckel-Veranstaltungen. Schließlich gehören auch die verschiedenen Interessengruppen von Schwulen, Lesbischen oder Sexarbeitenden Migrantinnen dazu, wie Les Migras, GLAD, Suspect oder Reach Out. Der hohe Inklusionsanspruch von Queerpolitik und die ständige Auseinandersetzung um Ausschlüsse hat außerdem möglich gemacht, dass neue Allianzen hinzugekommen sind. Als besonders nachhaltig hat sich das Bündnis mit feministischen Bewegungen erwiesen. Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen bezeichnen ihren Standpunkt nun häufig als queer-feministisch, um diese enge Verschmelzung zu verdeutlichen. So viel also erstmal zu den Kämpfen und politischen Geschichten und das als Überleitung zur Theorie, die ich im Folgenden darstellen werde. Die Entwicklung der Queer-Theorie ging Anfang der 1990er Jahre ebenfalls von den USA aus. Als Namensgeberin kann die psychoanalytische Filmwissenschaftlerin Teresa de Lauretis gelten. Nächste Folie dazu. Das hier auf der von euch gesehen linken Seite ist Teresa de Lauretis, eine in den USA lebende Italienerin. Sie war nämlich 1991 die erste, die Queer für eine Schwerpunktnummer der feministischen Zeitschrift Differences verwendete. Ebenso wird das Buch Das Unbehagen der Geschlechter der Philosophin Judith Butler als ein Gründungstext verstanden. Charakteristisch für Queer-Theorie war die Einbeziehung sogenannter poststrukturalistischer und insbesondere dekonstruktivistischer Ansätze in die Analyse von Geschlecht und Sexualität. Als ein weiterer Gründungstext gilt Gail Rubins Essay Sex Denken von 1984. Die Ethnologin forderte darin, mitten in den lesbischen Sexkriegen, eine politische Theorie der Sexualität, die sich kritisch zu Diskriminierungen und Stigmatisierungen aufgrund sexueller Handlungsweisen verhält und die die Vielfalt sexueller Lüste bejaht. Eine andere Gründergestalt ist der französische Historiker und Philosoph Michel Foucault, den James Halprin, ein Queer-Theoretiker, im ironischen Sinn sogar zu einem queeren Heiligen erhoben hat. Das ist die nächste Folie. Das ist das Buch von Halprin, wo das Saint Foucault, also der heilige Foucault heißt. Und das ist ein Foto von Foucault. Denn Foucault lieferte mit seiner Analyse von Sexualität als einem Machtdispositiv sowie von Normalisierung als einem Herrschaftsregime bedeutende Grundlagen für Queer-Theorie. Seine Machttheorie geht von einer radikalen Immanenz der Macht aus. Das heißt, demzufolge gibt es keine kritische Position oder kein widerspenstiges Begehren, das nicht zugleich in irgendeiner Weise in die herrschenden Machtgefüge eingebunden wäre. Er argumentiert, dass man sich von der Vorstellung verabschieden muss, dass es irgendeinen Punkt außerhalb der Machtverhältnisse gäbe, von dem man aus diese Machtverhältnisse zu Fall bringen könnte. Vor diesem Hintergrund sind Normen, Normativität sowie Normalisierung für Queertheorie wesentliche Gegenstände der Untersuchung und Kritik. Ein queertheoretischer Standpunkt versucht dabei, die Position derjenigen einzunehmen, die durch diese Norm marginalisiert werden. Ein für Queertheorie zentrales Konzept ist in diesem Zusammenhang das der Heteronormativität. Es bezeichnet die gesellschaftliche Norm der Zweigeschlechtlichkeit und der Heterosexualität. Erst das Regime der Heteronormativität erklärt, warum Heterosexualität und die damit verbundenen Lebensweisen sowie die Existenz von zwei und nur zwei Geschlechtern selbstverständlich und natürlich erscheinen. Heteronormativität strukturiert damit auch Institutionen, Wissensfelder, Arbeitsverhältnisse, Alltagserfahrungen, durch die bestimmte heterosexuelle und zweigeschlechtliche Lebensweisen privilegiert werden. Dieser Blick vom Rand ins normative Zentrum knüpft aber zugleich auch an Problematisierungen von Heterosexualität im lesbischen Feminismus an. Dort wurde der Begriff Zwangsheterosexualität verwendet. Ein weiteres grundlegendes Konzept ist der von dem Sprachphilosophen Jim Austin entwickelte Begriff der Performativität. In der Queertheorie wird er auf die Herstellung und Reproduktion sexueller und geschlechtlicher Identitäten bezogen. Mit dem Begriff Performativität lässt sich beschreiben, warum Normen wirksam werden und gesellschaftliche und materielle Wirklichkeit hervorbringen. Am Beispiel einer Tuntenshow erläuterte Judith Butler in Gender Trouble, dass jede Geschlechtsidentität das Ergebnis eines mehr oder weniger gelungenen Einübungsprozesses sei, in dem geschlechtliche Normen eingeübt werden. Damit geht eine auch als Anti-Essentialismus bezeichnete Auffassung einher. Und diese Auffassung besagt, dass Identitäten nicht natürlich, sondern Effekte normativer Einsetzungsakte sind. Zugleich erlaubt das Konzept der Performativität zu verstehen, warum Normen sich verändern oder auch scheitern und wie man das für politische Zwecke nutzbar machen kann. Butler verwendet dafür den Begriff der Resignifizierung, also der Neubedeutung von Normen. In Anknüpfung an Foucault und seine Entzauberung der sexuellen Befreiungsbewegungen hat Judith Butler außerdem den Feminismus entzaubert, indem sie die Kategorie Frau als Subjekt des Feminismus dekonstruiert hat. In Gender Trouble versucht Butler nämlich nachzuweisen, dass der Feminismus gegen seine ausdrücklichen Ziele arbeitet, wenn er am Subjekt Frau als einer unhinterfragten Grundlage festhält. Dieser Provokation schickte sie eine Analyse der Geschlechterordnung voraus, mit der sie eine grundsätzliche Verunsicherung der Kategorie Geschlecht bezweckt hat, also eben Gender Trouble. Butler liefert dafür eine Theorie, mit der sich Stabilisierungsprozesse und Destabilisierungsprozesse von sexuellen und geschlechtlichen Identitäten erklären lassen. Sie führt dazu den Begriff der heterosexuellen Matrix ein. Die heterosexuelle Matrix teilt die Menschen in genau zwei und nur zwei deutlich voneinander zu unterscheidende Geschlechter. Dem Geschlechtskörper wird dann nach dieser Logik eine ganz bestimmte soziale Rolle und Identität und ein heterosexuelles Begehren zugewiesen. Geschlecht wird deshalb fast immer sexualisiert und zwar heterosexualisiert wahrgenommen. Diese Organisationsform ist nicht nur die vorherrschende, sondern sie nimmt für sich auch in Anspruch, die naturgemäße zu sein. Heterosexualität kann mit Hilfe des Begriffs der heterosexuellen Matrix also als ein Herrschaftssystem dargestellt werden, das Körper und ihr Verhältnis zueinander normiert und diese aufgezwungene Ordnung als natürlichen Grundzustand darstellt und dadurch auch legitimiert. Die Kategorie Frau ist also immer eingebunden in diese heterosexuelle Matrix und trägt deshalb immer normative Effekte mit sich herum. Sie entpuppt sich als machtdurchwirktes, diskursives Konstrukt, das ist einer dieser Begriffe von Judith Butler, und eben nicht als eine unhintergehbare biologische Gegebenheit. Butlers Dekonstruktion der heterosexuellen Matrix zielt nun darauf ab, einen Blick auf den Geschlechteralltag zu werfen, der Widersprüche, Brüche und Alternativen sichtbar werden lässt. Anatomisches und gesellschaftliches Geschlecht und Begehren erscheinen so nicht als selbstverständliche Gegebenheiten. Vielmehr begreift Butler sie als performative Effekte. Performative Effekte entstehen erst im Prozess der Herstellung. Man kann es auf die Formel bringen: Es gibt kein Geschlecht, außer jemand tut es mit jemandem. Die Kategorie Geschlecht kann so als Produkt eines fortlaufenden Konstruktionsprozesses verstanden werden. Und zum Selbsterhalt ist die normative Konstruktion von Geschlecht auf identische Wiederholungen dieser normativen Konstruktionsprozesse angewiesen. Eine solche Struktur ist aber automatisch instabil. Sie produziert nämlich beständig Umfälle und Abweichungen. Queertheorie interessiert sich nun gerade für die Brüche bei der Reproduktion der heterosexuellen Matrix. Queertheorie interpretiert Geschlecht als eine Norm, ein gesellschaftliches Ideal, dem alle versuchen nachzueifern, entweder als Mann oder als Frau. Alle wollen authentisch Mann oder Frau sein und es gelingt ihnen doch nie. Entweder etwas stimmt am Körper nicht oder das Verhalten passt nicht in die erwarteten Rollenvorstellungen oder die Wahl der geliebten Person entspricht nicht der Norm. Immer steht etwas quer bzw. queer. Der Trick daran, dass solche unerfüllbaren Normen überhaupt Beachtung finden und nicht alle einfach darauf pfeifen, ist ihre disziplinierende Wirkung. Die normative Geschlechterordnung ist nämlich ein Zwangsregime. Wer der Norm mehr entspricht als andere, genießt Privilegien. Das macht es erstrebenswert, in der Norm zu sein. Wer ihr nicht entspricht, fühlt sich schuldig, schämt sich, fühlt sich mangelhaft oder hat mit mehr oder weniger massiven Sanktionen zu rechnen. Eine solche Betrachtungsweise macht Koalitionen möglich, die quer zu den üblichen Identitätsgrenzen verlaufen. Das erklärte politische Ziel von Queer-Theorie ist es, die gültigen Geschlechternormen zu bekämpfen. Queer-Theorie sucht deshalb nach Strategien, die das möglich machen, Risse in der Norm aufklaffen zu lassen und damit die Macht der Norm anzugreifen. Sie geht nicht von der Vorstellung aus, dass man die Norm mit einem gezielten Schlag zu Fall bringen kann, sondern nur durch ständiges Durcharbeiten verändern kann. Dabei macht sie sich die Einsicht zunutze, dass die Norm eben nicht einmal in die Welt gesetzt wird und dann ein für alle Mal fortbesteht, sondern dass sie fortwährend reproduziert werden muss und dabei offen für Veränderungen ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der zentrale Ausgangspunkt für Queerforschung die Kritik von Herrschaft und von Machtverhältnissen ist, die durch sexuelle und geschlechtliche Ordnungen begründet oder gestützt werden. Im Visier steht die Normalisierung und die Naturalisierung dieser Verhältnisse, besonders durch die Kategorisierung von Identitäten. Das ist also nochmal sehr zusammengedampft, was ich versucht habe hier darzustellen. Aber selbstverständlich sind diese Interventionen nicht unwidersprochen geblieben. Die konservative Kritik kritisierte an Queer-Theorie die Ablehnung einer Perspektive der Integration in die Mitte der Gesellschaft. Das sei elitär. Damit würde man der Sehnsucht der Mehrheit der Trans- und Homosexuellen nach Normalität und Akzeptanz durch die Mehrheitsgesellschaft nicht gerecht. Die marxistisch-materialistische Kritik bemängelte, dass Queer-Theorie materielle Ungleichheiten vernachlässigen würde und damit nur kulturpolitisch agiert, um letzten Endes konsumkapitalistische Beliebigkeit zu propagieren. Die lesbisch-feministische Kritik beklagt den Verlust der Kategorien Frau und Lesbe zugunsten einer schwulendominierten Queerness, mit der sexistische Strukturen entnannt würden. In der Bundesrepublik kristallisierte sich die Auseinandersetzung um Queer-Theorie auffälligerweise fast ausschließlich an der Person und dem Werk von Judith Butler. Das deutschsprachige Erscheinen von Gender Trouble entfachte in der Nummer 2 der feministischen Studien von 1993 einen Sturm der Entrüstung, der sich zu einem massiven feministischen Generationenkonflikt entwickelte. Zur Debatte stand vor allem Butlers Dekonstruktion des feministischen Subjekts Frau und des anatomischen Geschlechtskörpers. Die Heterosexualitätskritik von Butler wurde allerdings fast gar nicht wahrgenommen. Gegenwärtig ist im deutschsprachigen Wissenschaftsbereich Tove Soiland eine der prominentesten Kritikerinnen von Judith Butler. Für Soiland steht sie stellvertretend für die gesamte sogenannte Genderwende und den Queerfeminismus. Ausschlaggebend für Soilands Kritik ist die Frage, warum sich feministische Strukturen vom Neoliberalismus haben kooptieren lassen und warum die Frauenbewegung an Intensität und Radikalität eingebüßt hat. Mit diesem Unbehagen und mit der Sehnsucht nach früherer Radikalität spricht sie, denke ich, vielen aus dem Herzen. Jedenfalls sind ihre Veranstaltungen immer sehr gut besucht und erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie glaubt, die Verantwortlichen in Butler, den Genderforscherinnen und Queerfeministinnen gefunden zu haben. Der Kampf gegen die Normierung von Geschlecht und gegen Zweigeschlechtlichkeit würde Geschlechterhierarchien und ihre strukturelle Verankerung in der Gesellschaft aus den Augen verlieren. Strukturelle geschlechtliche Machtungleichheiten würden dann in eine pluralistische Vielfalt von individuellen Verschiedenheiten aufgelöst, die dann alle gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und damit würde es gerade unmöglich, kollektive und strukturelle Benachteiligungen von Frauen gegenüber Männern anzugreifen. Als Konsequenz geht es nur noch, also Soiland zufolge, geht es nur noch um die kulturelle Anerkennung individueller Lebensstile, aber nicht um Ausbeutung oder um die Umverteilung von gesellschaftlichem Wohlstand. Die These von der Konstruiertheit von Geschlecht und vom Doing Gender unterstellt nämlich, dass die eigene geschlechtliche Position individuell machbar sei. Und letzten Endes würden dadurch Frauen für ihre Benachteiligung auch noch selbst verantwortlich gemacht. All diese Kritikpunkte hauen mehr oder weniger in die gleiche Kerbe. Sie überprüfen, wo Queertheorie in ein affirmatives Verhältnis zu neoliberalen Ideologien und Umstrukturierungsprozessen gerät. Richtig ist, dass der neoliberale Kapitalismus eine Enttraditionalisierung und Flexibilisierung der Geschlechter- und Sexualitätenordnung erlaubt. Zugleich verdinglicht und verwertet er aber gerade diese Vielfalt. Er erkennt sexuelles und geschlechtliches Abweichlertum durchaus an, aber nur, weil er es als produktive Ressource ausbeuten kann. Diese Einsicht wird von den meisten kapitalismuskritischen Feministinnen und Queertheoretikerinnen geteilt. Die Queerfeministin Antke Engel zum Beispiel hat beschrieben, wie im Neoliberalismus sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bewusst eingebunden wird. Die Einzelnen werden verführt, privat für sich Verantwortung zu übernehmen, indem ihnen Anerkennung versprochen wird. Damit lassen sie sich dazu instrumentalisieren, dass staatliche und gesamtgesellschaftliche Solidarität aufgekündigt wird und eben durch private Verantwortung ersetzt wird. Soiland sieht nun aber im Queerfeminismus gerade den Übeltäter, der diese neuen neoliberalen Geschlechterverhältnisse durchsetzt. Queerfeminismus ist ihr zufolge die hegemonial gewordene Geschlechterideologie des Neoliberalismus. Wo Soiland auf jeden Fall recht hat, und darin stimmen ja auch fast alle Queerfeministinnen einschließlich Judith Butler zu, ist, dass Ökonomie in Butlers Schriften kaum auftaucht. Über Butler hinaus gibt es aber viele Queerfeministinnen, die über Ökonomie und Kapitalismus kritisch nachdenken. Sie bemühen sich dabei, Herrschaft durch ökonomische Verhältnisse und Herrschaft durch kulturelle, soziale, ethnisierte, geschlechtliche und sexuelle Verhältnisse zusammenzudenken. Obwohl also Soiland von sich den Eindruck erweckt, dass sie die Einzige sei, die noch Feminismus und Marxismus zusammendenkt, tun dies also auch andere Queerfeministinnen. Wo Soiland sich allerdings wirklich theoretisch von Queerfeministinnen unterscheidet, ist ihre Bezugnahme auf die theoretische Figur der sexuellen Differenz. Diese Figur der sexuellen Differenz hat der poststrukturalistische Psychoanalytiker Jacques Lacan entworfen. Demzufolge ist die dualistische und hierarchische Geschlechterdifferenz eine unhintergehbare Grundlage unserer Kultur. Sie ist also die Bedingung unserer Kultur und nicht etwa Teil unserer Kultur. Und diese Kultur ist durch und durch männlich. Deshalb kommen Frauen in dieser männlichen Kultur auch nicht vor. Bei Lacan heißt es deshalb lakonisch, die Frau existiert nicht. Mit Lacans Theorien arbeiten neben Soiland auch viele andere Feministinnen, wie Luce Irigaray oder Joan Kopczak. Hier gibt es in der Tat einen theoretischen Knackpunkt zwischen Lacanistinnen und Dekonstruktivistinnen, beides Feministinnen. Und dieser Knackpunkt ist nicht leicht zu überwinden. Denn der Versuch, die Unhintergehbarkeit und die Dekonstruierbarkeit von Zweigeschlechtlichkeit zusammenzudenken, stößt an die Grenzen der Logik. Diese Unvereinbarkeit kann aber auch produktive Grundlage sein. Zumindest schließt keine der beiden theoretischen Entscheidungen aus, sich kritisch auf neoliberale Geschlechterverhältnisse zu beziehen. Soiland kritisiert an queerfeministischen Analysen dagegen gerade eine Verengung auf das Kulturelle und eine Vernachlässigung des Materiellen. Die Dekonstruktion von Normen, Identitäten und Kategorien würde eine Artikulation materieller Verhältnisse gerade verhindern. Auf diese Weise spielt sie Ideologiekritik und die Analyse materieller Verhältnisse gegeneinander aus. Marxistisch gesehen ist das eigentlich ziemlich unnötig. Ebenso wenig unterscheidet sie zwischen der Makro- und der Mikroebene der Gesellschaftsanalyse. Sie tut so, als könne man nicht mehr über Strukturen reden, wenn man zugleich kritisch über diese Strukturen nachdenkt oder wenn man sich Einzelschicksale betrachtet, die nicht einfach aus diesen Strukturen ableitbar sind, sondern ihren Eigensinn haben. Dabei gibt es durchaus politische und theoretische Praxen, mit solchen Widersprüchen umzugehen. Zum Beispiel hat die dekonstruktivistische, marxistische und postkoloniale Theoretikerin Gayatri Spivak dafür den Begriff des strategischen Essentialismus vorgeschlagen. Mit dem Begriff des strategischen Essentialismus beschreibt sie ein pragmatisches, aber auch kritisches Verhältnis zu Strukturkategorien. Das ist also der Gedanke, wir müssen ja nicht daran glauben, dass es sowas gibt, um trotzdem in bestimmten politischen Zusammenhängen so zu handeln, als ob es das gäbe. Ein weiteres Denken von Widersprüchlichkeiten ist aber auch in der linken Theorietradition der Dialektik altbekannt. Darin geht es darum, die gegenseitige Beeinflussung antagonistischer Widersprüche als ein produktives Verhältnis zu denken. Zum Beispiel in der Dialektik von Ausschluss und Anerkennung. Das lässt sich zum Beispiel bei der Homo-Ehe ganz schön zeigen. Die staatliche und gesellschaftliche Anerkennung vormals ausgeschlossener Lebensformen verändert diese Lebensformen und zugleich spaltet sie andere Lebensformen davon ab, die wiederum ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht in das eheliche Pärchenschema passen. Queerfeministische Diskurse und Politiken werden also durchaus vom Neoliberalismus vereinnahmt und durchaus verändert. Hier hat Soiland recht. Das geschieht allerdings auch genauso mit einem eher klassischen Zweigeschlechterfeminismus soilandscher Prägung. Auch der wird gerne in neoliberale Diskurse eingebaut. Dazu hat vor allem Nancy Fraser sehr viel gearbeitet. Umgekehrt entfalten queerfeministische Diskurse und Politiken aber auch ein politisches Widerstandspotenzial. Das wird nicht zuletzt anlässlich der rechten Gegenbewegungen von Antigenderismus oder der Mobilisierung gegen die Homo-Ehe in Frankreich oder gegen die sexuelle Vielfalt im Bildungsplan in Baden-Württemberg deutlich. Für eine solche Pluralität und Widersprüchlichkeit von Kämpfen bringt Säuland aber kein Verständnis auf. In ihrer einlinigen Interpretation ist das Werk Butlers die Ursache der neoliberalen Vereinnahmung der feministischen Bewegung und der Frauenforschung. Damit verdreht sie meiner Meinung nach die Machtverhältnisse. Nach meiner Kenntnis zeichnet Säuland also ein sehr reduziertes Bild von Queertheorie und Queerpolitik. Sie behauptet, dass diese als queerer Liberalismus angeblich hegemonial geworden sein soll. Ich denke, dass man eher fragen müsste, welches Verständnis von Gender und Queer hier genau hegemonial geworden ist. Säuland scheint da vor allem an die wenigen neoliberalen Sieger unter den Queer-Feministinnen zu denken. Gut verdienende, patriotische und konsumorientierte Individualistinnen, für die Queer ein Radical Chic ist, mit dem sie in ihrer Berufswelt mächtig Eindruck machen. Säuland ignoriert dabei aber, dass queere Theorien und Politiken gerade die Kampfbegriffe von Homonormativität und Homonationalismus entwickelt haben, um solche Entwicklungen zu kritisieren. Dazu noch ein Bild in meiner nächsten Folie. Das ist eine Illustration zum Begriff der Homonormativität, die eben die neoliberale Einbettung domestizierter, schwuler Lebensweisen beschreibt und wo man auch sehr schön sieht, dass Homonormativität sehr viel mit Konsum, mit Häuslichkeit, mit Weißsein, mit Bürgerlichkeit und auch mit einem finanziellen Vermögen, sich diese schönen Küchenausstattung zu leisten, zu tun hat. Und auf der anderen Seite ein Transparent von einer Queer-Demo, die nochmal versucht, heteronormative Lebensweisen zu symbolisieren und davon abzugrenzen, also eher einen anderen Queer-Begriff vertritt, als den Säuland hier wohl eher im Kopf hat. Diese Ignoranz zeigt sich auch daran, dass aus ihren zahlreichen Interventionen kein Verständnis und keine Solidarität für die politischen Kämpfe spricht, für die Queer steht. Eine Auseinandersetzung mit Judith Butlers Heteronormativitätskritik kommt schlicht nicht vor. Die Kritik lesbischer, transsexueller und schwarzer Feministinnen an Dominanzverhältnissen in der feministischen Bewegung wird damit einfach weggewischt, weil sie die Artikulation der Kategorie Frau angeblich verhindert. Tim Stüttgen hat Säuland deshalb eine Sehnsucht nach dem feministischen Hauptwiderspruch bescheinigt. Er spielte damit auf die marxistische Denktradition des Hauptwiderspruchs an, unter der auch marxistische Feministinnen gelitten haben, weil ihnen ihrerseits vorgeworfen wurde, die Artikulation der Kategorie Klasse zu verhindern. Am problematischsten ist aber meiner Meinung nach vor allem die Sprecherinnenposition, die Säuland produziert. Als einsame Mahnerin in der Wüste gelingt es ihr allein, den gordischen Knoten der Verwicklung in den Neoliberalismus zu durchschlagen, während andere Forscherinnen, die ähnliche Kritik äußern, sich aber nicht von Gender- und Queer-Ansätzen distanzieren, hilflos oder uneinsichtig wirken. Mit einer solchen Darstellung verschärft sie eine Spaltung der feministischen Bewegung und Forschung, die sie ja eigentlich gerade verhindern will. Seine Lebendigkeit beweist der Feminismus aber vielleicht eher gerade dadurch, dass er in der Lage ist, diese Spannung auszuhalten und trotzdem politisch handlungsfähig zu bleiben. Nächste und letzte Folie. Danke für die Aufmerksamkeit.